das Gespräch auf RBB Kultur.
Seien Sie herzlich willkommen. Frank Meyer ist mein Name und ich habe den Schriftsteller Jan Faktor eingeladen in dieses Gespräch. Jan Faktor ist ein Berliner mit einer Prager Vorgeschichte. Er hat die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 als Jugendlicher erlebt und er sagt darüber:
Der Einmarsch selbst war eine grandiose Erfahrung, weil wie eigentlich die Tschechen erstmal die Russen matt gesetzt haben. Die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt, politisch nicht. Militärisch ja, aber es wurde nicht großartig gekämpft. Das heißt, politisch war das ein kleiner Sieg erstmal. Die Polizei hat nicht mitgemacht, das Innenministerium hat nicht mitgemacht, die haben die Medien nicht besetzen können. Also die Gebäude sind besetzt worden, aber die Rundfunkleute haben weitergesendet von woanders und keiner hat die verraten.
Jan Faktor über den tschechischen Widerstand gegen russische Besatzer 1968 in Prag, ein Thema in unserem Gespräch. Zuerst habe ich aber mit ihm über Literatur und Sport geredet. Das neue Buch von Jan Faktor ist auf ungewöhnliche Weise entstanden. Er hat die Entwürfe für den Roman beim Rennradfahren in ein Diktiergerät gesprochen. Deshalb die Frage, Jan Faktor, warum arbeiten Sie denn auf dem Rennrad?
Das hing mit meinem Aufenthalt in Rheinsberg zusammen, wo ich Stadtschreiber war. Und die ersten Ideen waren älter, aber das eigentliche Arbeiten und Sammeln von Ideen fand tatsächlich auf dem Fahrrad statt, weil ich dort auch trainieren wollte. Und die Fahrradwege sind genial in der Gegend. Das heißt, ich habe vormittags gearbeitet, dann Mittag gegessen und dann nachmittags jeden Tag auf dem Rennrad oder Mountainbike, je nachdem, welche Strecke ich fuhr, verbracht.
Und dann haben Sie so ein Diktiergerät
umgeschnallt? Diktiergerät hat mir extra ein Täschchen auf den Gurt befestigt, dass ich im Fahren diktieren konnte, nicht absteigen musste. Das war wichtig, das ist ein kleines digitales Gerät. Und da hört man immer das Atmen dabei. Also ich habe dabei getreten. Und die Erfahrung war, nach 30, 40 Kilometer war der Kopf frei und dann kamen die besten Ideen. Aha. Und viel habe ich wieder verworfen, aber alle notiert, immer sie gesammelt.
Wir haben schon mal gelernt, Sie sind jetzt 70 Jahre alt, haben aber immer noch einen starken rennradgestützten Bewegungsdrang und Sport und Literatur scheint bei Ihnen schon länger zusammenzuhängen. Ich habe gelesen, dass Sie früher bei Lesungen mit Rollschuhen an den Füßen aufgetreten sind oder auch, also ich weiß nicht, ob das Legenden sind, dass Sie im Liegestütz oder am Handstand Texte vorgetragen haben. Also warum war Ihnen denn die Verbindung von Sport, wenn ich es mal so nennen darf, und Literatur immer ein Bedürfnis?
Da haben Sie gut recherchiert. Also das war eigentlich nicht meine Idee, sondern ich wurde angesprochen von einer Tanzgruppe, einer freien Gruppe aus Dresden, mitzumachen. Und zwar gab es so ein Projekt Literaturwerkstatt, Text und Tanz und Text. So. Und dann habe ich das dann bei den Proben vorgeschlagen. Ich könnte auch mit meinen Rollerblades, die ich liebte, und ich bin wild durch die Stadt gefahren, wirklich lebensmüde. Das könnte ich doch einsetzen, wenn ich so gut trainiert bin. Und haben gesagt, okay. Und da musste ich aber wirklich lesen und zwischen den Tänzern kurven und nicht hinfliegen. War nicht einfach. Und dann zum Schluss fehlte so eine Pointe. Und da habe ich dem Choreografen gesagt, ich kann von meiner Yoga-Zeit solche Handstand, also Handstand mit waagerecht liegendem Körper. Also man lässt sich nach vorne fallen. Das sieht so ein bisschen unwirklich aus, weil die Balance ist so seltsam. Aber man steht auf den Handflächen und der Körper ist gerade.
Ohne dass die Füße den Boden berühren,
genau.
Nur auf den Händen. Okay.
Auf den Händen. Und dann war das natürlich der Hammer zum Schluss. Ohne dass ich kein... Also Tänzer waren natürlich körperlich besser drauf. Aber ich habe dann auch mitgemacht.
Was doch alles für Talente in Ihnen stecken. Jan Faktor, ich will Sie erstmal vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Hörer eine genauere Idee haben, wen wir jetzt hier bei uns haben. Also Jan Faktor, geboren 1951 in Prag in einer jüdischen Familie. Seine Mutter Franzi Faktorowa, seine Tante und seine Großmutter, die haben deutsche Konzentrationslager in Theresienstadt und Auschwitz überlebt. Das ist ein Thema in seinen Romanen, darüber werden wir hier auch sprechen. 1978 ist Jan Faktor umgezogen von Prag nach Berlin, nach Ostberlin. Soweit ich das verstanden habe, war daran vor allem die Liebe zu einer Frau schuld. Werden wir auch genauer ergründen. In Berlin hat sich Jan Faktor dann im literarischen Untergrund der Prenzlauer Bergszene rumgetrieben, nebenbei gearbeitet als Kindergärtner, Schlosser und Übersetzer. schließlich als Schriftsteller. Und sein jüngster Roman, Trottel, der steht jetzt gerade im Zentrum, kann man sagen, des literarischen Geschehens. Der hat gerade einen wichtigen Literaturpreis zugesprochen bekommen, der Roman, den Wilhelm-Raabe-Preis. Und außerdem steht das Buch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Die Shortlist, das ist immer so die Sammlung der angeblich 6 besten Romane des Jahres. Herr Faktor, erstmal ein Grund zur Freude, dass Sie auf dieser Shortlist gelandet sind, oder?
Ja, sicher, aber ich habe mit nichts gerechnet, habe mich nicht genervt und nichts erwartet und war angenehm überrascht. So, ich wusste, was ich geliefert habe, aber was dabei rauskommt und wie es gelesen wird, das weiß man nicht.
Sie kennen das Prozedere schon, weil Ihr Roman, den Sie davor geschrieben haben, 2010 auch auf dieser Liste stand, auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ein Roman mit einem langen Titel. Ich rezitiere den Titel mal. Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag. So heißt das Buch. Jetzt haben Sie damals diesen Preis nicht bekommen. Das läuft immer so, alle 6 Nominierten sitzen bei einer hochfeierlichen Preisverleihung im Römer in Frankfurt am Main, sitzen im Saal. Der ganze Literaturbetrieb guckt da drauf und dann wird aber eine oder einer von den 6 auf die Bühne gerufen. Die anderen müssen ohne Preis wieder abziehen. So ist es Ihnen ergangen. Ich kenne auch Autorinnen, die das als eine schmerzhafte Erfahrung beschreiben. Dann, wie war das für Sie?
Also überhaupt dabei zu sein war ganz wichtig für die Rezeption, auch für den Verkauf natürlich und auch für die Einladungen später. Das heißt, ich habe viel mehr überhaupt nicht erwarten können. Ich war sogar in Leipzig schon auf der Liste.
Für den Leipziger
Frühjahr. Und dann, was nicht jeden glückt, bin ich nochmal nominiert worden im Herbst. Das heißt, die Publicity war da noch viel größer. Das heißt, ich war froh, in Leipzig nicht gewonnen zu haben. Und alles andere war plus, war ein großer Gewinn, große Ehre auch und tolle Kritiken und so weiter. Und als ich mir das vorgestellt habe, nach vorne zu gehen und etwas sagen zu müssen, dachte ich, oh, was mache ich dann? Und dann war ich eigentlich erleichtert.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen wünschen soll, dass es diesmal anders ausgeht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es
anders ist. Jetzt will ich es schaffen. Jetzt bin ich ruhiger.
So. Okay, 17. Oktober, dann wird der Buchpreis 2022 vergeben. Ihr Roman Trottel, der hat verschiedene Hintergründe, auch in Ihren eigenen Erfahrungen. Und einer dieser Hintergründe ist auch Ihre Übersiedlung in die DDR im Jahr 1978. Vielleicht können Sie uns erstmal erzählen, das würde mich interessieren, was für ein Bild man denn in Tschechien damals hatte, gemeinhin von der DDR und den DDR-Deutschen oder den Dederonis, wie sie wohl auch genannt wurden.
Also der Blick von außen war wirklich sehr anders, als wie das Land wirklich war. Also als Tourist nach Ostberlin kam, kriegte man vieles überhaupt nicht mit. Und diese Lebendigkeit im Unterholz der Stadt, also politisch, kulturell, menschlich, war viel interessanter, als jeder Tscheche überhaupt wissen konnte. Das heißt, ich habe unglaublich profitiert von dieser Übersiedlung. Erstmal kam ich aus Prag raus, das war mir ganz wichtig. Also Prag war bedrückend für mich nach 68 und kam in eine Stadt und in ein Land, das nicht meins war. Ich habe nicht gelitten darunter, wie es aussieht und wie die Politik funktioniert oder nicht funktioniert. Ich war da viel freier und gleichzeitig öffnete sich die Welt in Ostberlin dank der Medien.
Der Westmedien.
Wir haben nicht ausgeguckt, wir haben keine Zeitung gelesen, also ich nicht. Und Bücher kamen rüber, Menschen kamen, also Westberliner Freunde kamen rüber, brachten Sachen, nicht nur zum Lesen, sondern auch ganz schlichte Lebensmittel, das war auch schön, rochen anders. Und gleichzeitig gab es damals im Fernsehen zu normaler, also menschlichen Zeit, wunderbare politische Sendungen und kulturelle Sendungen, Diskussionen. Ich habe da so viel erfahren, was ich in Prag überhaupt nicht oder auf Englisch oder auf Umwegen hätte lesen, hören können. Das heißt, verdanke ich alles nicht der DDR direkt, aber schon dem Leben in Ostberlin.
Jetzt sind Sie meinem Versuch ausgewichen, Ihnen diese Anti-DDR-Klischees in der Tschechoslowakei damals zu entlocken. Aber ich versuche es nochmal auf einem anderen Wege. Da gibt es schöne Stellen in Ihrem Buch, sage ich ausdrücklich auch als in der DDR Aufgewachsener. Vielleicht können Sie uns was vorlesen, dann können Sie sich nicht davon stehlen. Wenn Sie mal die Seite 38 bitte aufschlagen in Ihrem Roman und uns diese knappe Seite bitte vorlesen.
Ich sage gerne einfach frei heraus, dass in meinem Leben alles anders kam als gedacht. Und die DDR zeigte sich mir dann gleich von der besten, also allerschäbigsten Seite. Die DDR war einfach ein Musterland. Sie war glänzend verrottet, tiefst im Stunk eingeräuchert und baggerte sich außerdem den Braunkohl- und Wirsingboden unter den Füßen weg. Und so gesehen habe ich meinen Fuß irgendwann in das für mich am besten präparierte, allerliebst geeignete und sowieso recht nahegelegene Drecksloch des gesamten Ostblocks gesetzt und blieb dort, wie alle anderen, in Brikettstaub stecken. Ganz folgerichtig oder sogar logisch hören sich meine Ausführungen zum Thema Schäbigkeit, Dreck, Flucht oder Verpuffung vielleicht nicht an, aber egal. Wahrscheinlich war ich an Dreck auch einfach gewöhnt, mit den unterschiedlichsten Fluchtarten familienbedingt vertraut und schäbigkeitsallergisch vielleicht nur auf ganz bestimmte Prager Beimischungen. Die DDR war für mich tatsächlich wie geschaffen. Die Schäbigkeit des Landes wurde mein Forschungsthema und ich fühlte mich in Ostberlin sofort wie zu Hause, obwohl ich dort lange Zeit überhaupt kein Zuhause hatte.
Vielen Dank. Habe ich doch noch einen Blick auf die Schäbigkeit der DDR bekommen von Ihnen aus Ihrem Roman. Das ist natürlich die Perspektive Ihres Erzählers, des Trottels, der auch im Romantitel...
Würde ich nie so sagen.
Selbstverständlich nicht, genau. Als ich mir so vorzustellen versucht habe, wie das wohl für Sie war, dann in die DDR zu kommen, also mir fehlen da ganz viele Zugänge und am stärksten vielleicht der, mir vorzustellen, wie das für Sie war, aus einer jüdischen Familie kommend. Denn ich habe es ja schon gesagt, dass Ihre Mutter, Tante, Großmutter... eben als Jüdinnen eingesperrt waren, im KZ waren, das überlebt haben, das muss doch auch eine Rolle gespielt haben beim Blick auf die Deutschen und eben auch auf die DDR-Deutschen für Sie, oder?
Also diese Ressentiments und dieses Verallgemeinern, die Deutschen, das gab es bei uns nicht. Also meine Großmutter hat, ich habe nie ein böses Wort über die Deutschen gehört zu Hause. Und die Kultur war ganz wichtig. Meine Großmutter hat immer Thomas Mann und Goethe zitiert, also dieser kulturelle Hintergrund war immer da, immer hoch im Kurs sozusagen. Karl Kraus kannte sie persönlich, also durch diese Kanäle, kulturellen Kanäle von früher, war dieses Bild der Deutschen eigentlich nicht gestört. Und außerdem DDR war nun auch noch, ja, es war schon ein bisschen belastet, dieses preußisch Militante und auch Dogmatische. Also DDR mochte man nicht unbedingt bei uns zu Hause, aber insgesamt war das also für mich auch kein Problem, in das Land der Täter, wie man schön sagt, zu ziehen. Und hier habe ich gemerkt, und das war ein bisschen beschämend, die Ostdeutschen, die ich kannte, die wussten über den Faschismus viel besser Bescheid als ich. Also ich habe einiges ausgeblendet oder einfach eben nicht gelesen. Das heißt, die eigentlichen Antifaschisten lebten eher hier als in Prag.
Dabei hätten Sie ja zu Hause sehr viel erfahren können, auch aus der Erfahrung eben Ihrer Mutter zum Beispiel. Wurde denn bei Ihnen zu Hause, haben Ihre Mutter, Ihre Großmutter, haben die darüber gesprochen, was Sie im KZ erlebt haben?
Ja, also einiges aufgeschrieben, also meine Tante vor allem. Meine Mutter hat nur Anekdoten erzählt, das war das, was sie konnte und das konnte sie ganz gut. Und meine Großmutter auch eher Anekdoten.
Anekdoten im Sinne von auch lustige?
Ja, also das meine ich schon so, lustige. Ja. Die haben auch dort immer wieder mal gelacht, also ungesteuert. Das passierte einfach, weil die Absurditäten waren wirklich nicht anders zu verkraften. Und einiges hat man eben hinterher, weil man es eben überlebt hat, als Anekdote erzählt. Also wie schlimme Erlebnisse aus irgendwelchen Urlaubsschrecksituationen. Also das wurde nachträglich geacht, aber nicht unbedingt dort.
In den Romanen, die ich von Ihnen kenne, eben der jüngste Trottel und dieser Georgs-Roman davor, da halten Sie dieses Thema, diese Erfahrung Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter, Ihrer Tante, halten Sie eher am Rand, würde ich sagen. Das taucht immer mal auf, aber es wird nur kurz annotiert. Aber es gibt ein Kapitel in dem Georgs-Roman, da erzählen Sie von einer Reise in das Konzentrationslager, in dem Ihre Mutter Munition herstellen musste. Also die Reise hat so nicht stattgefunden, das weiß ich. Sie sind mit jemand anders dorthin gefahren, aber in dem Roman erzählt der Erzähler das als eine Reise mit seiner Mutter. Sie waren aber eben selbst dort in diesem Konzentrationslager, weil sie auch genauer wissen wollte, was Ihre Mutter da erlebt hat.
Ja, das war eine Recherchereise, wo ich wusste, ich kann darüber nur schreiben, wenn ich dort war und das gesehen habe. Und habe da auch eine Journalistin dabei gehabt, die viel besser Polnisch, also richtig gut Polnisch konnte im Gegensatz zu mir, hingefahren und hatten viel Glück, einen Lokalhistoriker kennengelernt, der hat uns sehr viel gezeigt. habe das natürlich dann, im Roman ist es eine Groteske, aber habe es gesehen und die Beschreibungen der Stadt oder der Reste, die da nun stehen geblieben sind, die sind schon, glaube ich, ganz gut gelungen und ohne, also ich muss einige Dinge wirklich erlebt oder gesehen haben. Ich kann nur fiktiv, kann ich nicht arbeiten, will ich auch nicht.
Und als Sie vorhin gesagt haben, dass Ihre Großmutter immer Thomas Mann, Goethe was, glaube ich, zitiert hat, das heißt, in Ihrer Familie in Prag wurde auch Deutsch gesprochen?
Ja, ja. Also die Frauen, Männer gab es irgendwie nicht so richtig, die Frauen haben miteinander, wenn die Kinder, also meine Cousinen und ich nicht verstehen, sollten Deutsch gesprochen, aber auch zwischendurch, das rutschte da irgendwie rein. Oder wenn Besucher kamen, meistens auch Jüdische, da wurde auch Deutsch gesprochen. Ich habe es aber im Grunde größtenteils nicht verstanden. Das heißt, war so eine geheimnisvolle Sprache, die ich nur ein paar Vokabeln und ein bisschen was habe ich mitbekommen, aber nicht so richtig gelernt. Das kam dann später. Leider, leider. Also die Abneigung gegen das den Klang der Sprache war erstmal in Prag ziemlich verbreitet, auch unter jungen Leuten. Also dieses deutsche Brüllen, das kannte man aus den Filmen. Es gab viele Antikriegsfilme. Das hat irgendwie die deutsche Sprache für mich erstmal gefühlsmäßig beschädigt.
Das war die Nazisprache.
Genau.
Wir sollten dann gleich darüber sprechen, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Es gibt eine tolle Romanszene, bin ich mal gespannt, was die mit der Realität zu tun hat, auch wie Sie dann nach Ost-Berlin tatsächlich geraten sind. Aber lassen Sie uns mal zuerst eine erste Musik hören. Nick Cave haben Sie für uns dabei. Das Stück heißt Black Crow King. Warum Nick Cave?
Ich habe ihn relativ spät entdeckt und sofort diese Düsterkeit war mir sofort nah und das ist eine Wahnsinnserscheinung und die Musik auch irgendwie auch experimentell. Und der lebte auch in West-Berlin, das wusste ich damals aber nicht. Aber meine Schriftstellerkollegen sozusagen, die, also Leute, die Ahnung hatten über Musik, die kannten ihn schon damals. Und ich habe ihn später entdeckt, wie gesagt, und dann eben alles mir angehört. Und seitdem, ich kenne mich in der Musikwelt wenig aus und habe es immer, weil ich wusste, es gibt zu viel, das schaffe ich alles nicht und das muss ich alles nicht haben, immer noch punktuell mich begeistert und dann wirklich mich da festgebissen. Also alles von Nick Cave und dann alles von den anderen, die wir dann doch im Programm haben sozusagen. Und links und rechts habe ich vieles überhaupt nicht wahrgenommen. War mir auch vieles nicht nah.
Und sind Sie bis heute festgebissen an Nick Cave? Verfolgen Sie das bis heute?
Ja, ich war jetzt in der Waldbühne, als er in Berlin war. War nicht düster genug, so, aber war sehr gut.
Okay, dann ist der Song, den Sie mitgebracht haben, ist, glaube ich, düster genug. Black Crow King von Nick Cave.
I am the Black Crow King. I am the Black Crow King. The keeper of the nodding comb. Bam, 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 bam.
Bam, 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 bam.
All the hammers are a-talking.
The hammers are a-talking.
All the nails are singing. The
nails are singing.
So sweet and
Black Crow King von Nick Cave zu hören hier auf RBB Kultur. Das haben wir Jan Faktor zu verdanken. Der Schriftsteller mit Berliner und Prager Geschichte ist heute hier zu Gast bei uns. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen gesprochen über Ihren Umzug nach Ost-Berlin. Und es gibt eine Szene in Ihrem Roman Trottel, da beschreiben Sie das für Ihren Romanhelden, wie es dazu kommt. Das ist eine großartige Szene. Das ist nämlich so eine Art erotische Überwältigung. Da ist Ihr Held unterwegs in Prag und trifft auf eine Teutonenhorde, heißt es, glaube ich, auch mal. Also eine Gruppe von jungen Frauen, so junge ostdeutsche Hippie-Frauen. Und die sind so gut gelaunt und so fraulich und so schön und so knapp bekleidet und so überwältigend weiblich, dass es ihn buchstäblich aus den Socken haut. Er liegt dann da ohnmächtig auf dem Pflaster mitten in Prag und die Frauen beugen sich über ihn und kümmern sich um ihn, was die erotische Überwältigung nochmal verstärkt. Und ich glaube, der verliebt sich in alle von denen und seine künftige Ehefrau ist auch in der Gruppe. Und so fängt das an, seine durchaus auch erotische Beziehung Richtung Ost-Berlin. Wie war das denn bei Ihnen und Ihrer Ehefrau? War das so ähnlich?
Aber in dieser Gruppe waren auch Männer. Das war eine ganze Truppe, natürlich gemischt, auch Paare mit dabei. Die haben sich aber nicht gekümmert. Also
die Männer haben sich.
Die Männer haben sich, das haben sie den Pflegerinnen überlassen. Aber über die Realität will ich gar nicht groß was erzählen. Woody Allen sagt, die Realität ist langweilig.
Okay, also es war anders.
Es war anders, ja.
Das können wir schon mal festhalten. Dass Sie überhaupt aus Prag weggehen wollten, also das ist ja so aus deutscher und insbesondere ostdeutscher Sicht schon erstaunlich, weil die Ostdeutschen sind ja nach Prag gepilgert, weil das im Vergleich zu Ostberlin zum Beispiel viel weltstädtischer wirkte, viel offener wirkte, viel interessanter in vielerlei Hinsicht. Sie haben Prag jetzt verlassen. Sie haben vorhin schon mal angedeutet, dass es auch ja, ein Weggehen, ein bewusstes Weggehen und Prag hinter sich lassen war. Was stand da im Hintergrund? Warum wollten Sie weg aus Prag?
Das hängt mit 68 zusammen, mit dem Einmarsch. Ich war 17, das habe ich voll bewusst miterlebt und habe dann den ganzen Verfall, also kulturell, politisch, wirklich hautnah mitbekommen. Meine Mutter war auch betroffen, Arbeit verloren und Tausende, die wir, also Hunderte Leute, die ich kannte, die sind alle irgendwie, also Erwachsene, in Arbeiterberufe abgewandert. Die Kinder, von denen konnten nicht studieren und so weiter. Und ich habe erstmal angefangen zu studieren und habe es nicht ausgehalten. Das war so verlogen und so eine Verdummung, Maschinerie, die da losging. Ich bin erstmal aus Prag raus in die Hohe Tatra. So, also das war schon mein Ehrgeiz. Höher und weiter ging es nicht. Das war Slowakei und war da auf einer Schutzhütte in 2000 Metern Höhe.
Da haben Sie als Hochgebirgsträger gearbeitet.
Und da habe ich wirklich auch Lasten geschleppt. Und ich bin nicht groß, ich bin nicht so stark, ich war nicht so trainiert. Ich habe mich dort wirklich zu Höchstleistungen gebracht und habe es wirklich durchgehalten mit 60, 70 Kilo oder diese 700, 800 Meter durch die Täler, die Lasten zu schleppen. Und irgendwann wollte ich aber doch zurück und auch irgendwas auch lernen und ein bisschen weiterkommen. Aber war eine tolle Zeit. Ich habe dort auch schon geschrieben, war nicht zufrieden. Dachte ich, naja, mache ich wieder was Vernünftiges. Und dort habe ich da kam noch polnische Bergsteiger in die Tatra. Da habe ich eine polnische Frau kennengelernt, ein bisschen älter. Und mit der war ich 2 Jahre zusammen. Also ich hätte auch sein können, dass ich nach Polen gegangen wäre, wenn das die Beziehung gehalten hätte. Und nun war es nicht. Aber sozusagen, ich wollte raus. So. Und dann kam es, wie es kam, also anders als im Roman. Aber ich war dankbar für diese Möglichkeit, auch von der Familie wegzukommen. Das war viel zu viel Nähe und viel zu viel Klammerung. Die lebten alle in einer Wohnung, also die Tante und die Großmutter und so weiter. Also ich war eigentlich bedient und meine eigene Wohnung kam nicht in Frage. Das heißt, ich war viel zu sehr da wie eingesperrt.
So eine Erfahrung beschreiben Sie auch in Ihrem Georgs-Roman als einziges oder fast einziges männliches Wesen unter lauter Frauen aufzuwachsen, was das auch für eine Last sein kann. Ich würde gerne noch mal einen Moment bei diesem 1968 bleiben. Da sind ja die Warschauer Paktstaaten einmarschiert, also mehrere davon mit ihren Armeen in die Tschechoslowakei. In Ihrem Roman, soweit ich das gesehen habe, ist aber immer von den Russen die Rede, die nach Prag kommen und die Prag okkupieren. Jetzt erleben wir gerade den russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt an den Krieg in der Ukraine denken, kommen da auch die Bilder von 68 wieder, des russischen Einmarschs?
Ja, sicher, sicher. Und in Prag waren wirklich nur Russen. Also wenn der Trottel erzählt, die Russen mit ihren Panzern da am Haus vorbei, die fuhren tatsächlich bei uns da in Prag 6 Richtung Zentrum, Kanonen aufgestellt auf dem Altstädter Ring, das ist alles real, das waren Russen. Die anderen Armeen haben die Grenzgebiete bedient und besetzt. Und das Buch habe ich 2018 angefangen zu schreiben und diese ganzen Reminiszenzen im Trottel, Russen in Prag, das war natürlich lange vor dem Krieg schon drin. Ich habe da nichts hinzugefügt. Also im Februar diesen Jahres war das schon, war der Text schon gesetzt oder in Satz. Das heißt, wurde sehr aktuell und war froh, dass ich da erstmal dachte, ich, Mensch, ich gehe zu weit, da die Russen nochmal so schlecht zu machen. nochmal alte Geschichten rauszuholen und plötzlich war das ganz aktuell und war genau richtig.
Ihre Mutter, Franzi Faktorowa, die war ja Redakteurin der Wochenzeitung Literarni Noviny. Das war, soweit ich weiß, gerade die Zeitung, die den Prager Frühling mit vorbereitet hat und also wo ganz viele Texte, die den Prager Frühling mit auf den Weg gebracht haben und dort veröffentlicht wurden. Sind Sie da als Jugendlicher in dieser ganzen Reformbewegung praktisch groß geworden?
Mehr oder weniger ja, weil die, ich habe sie auch besucht in der Redaktion, die kamen auch zu uns, die Leute. Das heißt, ich kannte viele der Protagonisten, dann später den Protagonisten wie Watzulik, Ludwig Watzulik, 2000 Worte, den kannte ich persönlich.
Der dieses nicht, Manifest der 2000 ja, Worte also später veröffentlicht hat.
Gut, aber ich war schon so weit, dass ich die Zeitung lesen konnte. Mein erster Mentor meiner ersten Texte war der Theaterkritiker von Literarnyi Noviny, Sergej Machonin, der mich wirklich auch sehr unterstützt und mit Begeisterung manche Sachen auch gelesen hat. Und der Chef von meiner Mutter in der Auslandsabteilung war Antonin Lim, der dann ausgereist ist und Lettres International dann gegründet hat in Paris. Das heißt, das waren wichtige Leute dieser Zeit. Aber ich war natürlich zu jung, um da groß mitzumischen. Dieser Einmarsch selbst war eine grandiose Erfahrung, weil wie eigentlich die Tschechen erstmal die Russen matt gesetzt haben, die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt, politisch nicht, militärisch ja, aber es wurde nicht großartig gekämpft. Das heißt, politisch war das ein kleiner Sieg, erstmal.
Das war so eine Art gewaltloser Widerstand für eine gewisse
Zeit. Naja, also
Zeit.
Die Polizei hat nicht mitgemacht, die Innenministerium hat nicht mitgemacht, die haben die Medien nicht besetzen können, die Medien sind, also die Gebäude sind besetzt worden, aber die Rundfunkleute haben weiter gesendet von woanders und keiner hat die verraten. Also auch offizielle Stellen, Partei, Ministerien haben nicht mitgemacht, haben sich nicht gefügt. Das heißt, der Widerstand war flächendeckend und gut organisiert. Also die waren im Grunde politisch, sind die völlig aufgelaufen, die Russen, als ob Einladung der Verräter, der von der Parteiklicke, die haben nicht mal die gefakte Einladung in die Medien setzen können, weil der Techniker sich geweigert hat, in der Presseagentur die vorzulesen. Haben ausgemacht und nicht gesendet.
Diese Einladung, das war von dem, ich sag mal, stalinistischen Flügel
von den Stalinisten, ja.
Der tschechoslowakischen kommunistischen Partei, die Einladung oder die Aufforderung an die Warschauer
Einladung, die hatten sozusagen Anweisungen von der Botschaft, von der sowjetischen Botschaft und das war im Grunde eine fünfte Kolonne, die da auch gescheitert ist.
Aber auch nur für kurze Zeit.
Kurze Zeit,
dieser
Zustand natürlich.
Hat wie lange angehalten? Tage oder Wochen?
Nein, das ist interessant. Das hat sich hingezogen bis zum Frühjahr 1969. Also die haben sozusagen eine Taktik, schön ruhig, man soll zur Ruhe kommen und die Reformen gehen weiter, verlangsamt und so weiter und haben nach und nach natürlich alles abgesäbelt, gereinigt, gesäubert und dann zugeschlagen.
Der Prozess, der dann in Gang kam, wurde Normalisierung genannt. Der Begriff taucht auch auf in Ihren Romanen. Sie haben vorhin schon beschrieben, was für eine niederdrückende Erfahrung das war. Sie haben mal über sich gesagt, Sie seien ein unverbesserlicher Antikommunist oder waren zumindest mal ein unverbesserlicher.
Steht das irgendwo?
Das habe ich mehrfach über Sie gelesen, sogar mit der schönen Wolte, dass Ihre Frau, also das haben Sie selbst mal geschrieben, ich lese das mal vor, meine Frau löste eines meiner vielen Probleme, indem sie mich eines Tages geistesgegenwärtig, um mir das Etikett eines Rechten zu ersparen, einen linken Antikommunisten. Das kann ich belegen. Also ja, Sie sind ein linker Antikommunist bis heute?
Genau, das stimmt. Nee, das Problem war, das haben wir noch nicht angesprochen, diese Gruppe, die da eine große Rolle spielt im Trottel-Roman, das war im Kern ein Untergrundzirkel von Marxisten.
In Ost-Berlin.
Da bin ich auch ganz froh, dass ich im Roman nicht die Künstler Szene erwähne oder beschreibe, weil da war nicht so viel zu beschreiben, war auch nicht ganz so aufregend von außen gesehen, sondern habe eben diese politischen Kreise im Grunde beschrieben, die ich auch kannte und die viel interessanter waren, also für mich als Schriftsteller, aber auch damals im Grunde waren das die brisanteren Dinge, die da passiert sind. Und von denen gingen auch diese Bürgerrechtsgruppen hervor. Das heißt, es war politisch auch viel relevanter.
Neues Forum zum Beispiel, wo Sie auch beteiligt waren.
Ja. Mhm. Ja, oder die Initiative Frieden und Menschenrechte, Poppe.
Ulrike Poppe als wichtige Figur.
Mhm. Also das waren im Grunde die Akteure, die mir dann irgendwie wieder näher wurden später. Ich habe mich erstmal bei den Literaten rumgetrieben und das politische Arbeiten eher gemieden, weil mir das eigentlich nicht wichtig war und habe es dann wieder entdeckt. Und im Roman kriegt das viel mehr Dynamik. Und über diese Leute hat, glaube ich, niemand geschrieben. Das war mir auch wichtig. Das ist nicht irgendwie in Literatur noch nicht vorgekommen. Mhm. Und ich kannte die persönlich, ich kannte die Diskussionen und das wollte ich hinaus. Von diesen Leuten wurde ich natürlich als Antikommunist angesehen und auch bezeichnet, weil für die waren und sozusagen der reformierte Sozialismus noch eine Option und da haben sich theoretisch mit beschäftigt und diskutiert und ich war natürlich, da konnte ich gar nicht mitmachen nach den 68er Erfahrungen, war das für mich erledigt. Also deswegen Antikommunist, das war ein bisschen scherzhaft auf freundschaftlicher Ebene.
Und wie war das überhaupt jetzt über diese Arbeit in den politischen und literarischen Gruppen im Untergrund in Ost-Berlin dann? Wenn ich mir so vorstelle, Sie kommen eben aus diesem Prag, aus dem tschechischen Leben in die DDR. Wie leicht oder wie schwer ist Ihnen das Ankommen in der DDR denn gefallen, damals nach 1978?
Überhaupt nicht, weil ich im Grunde dank meiner Frau in diese Kreise reingerutscht bin.
Also überhaupt nicht schwer?
Überhaupt nicht schwer, weil die waren zwar ideologisch ganz woanders, aber waren einfach menschlich völlig in Ordnung und war sein Gruppenzusammenhalt. Da gab es Partys natürlich und Ausflüge und das und jenes. Das heißt, ich habe plötzlich auf einen Schlag einen viel größeren Freundeskreis gehabt in Ostberlin als in Prag.
Was mir noch in den Sinn kam, ich habe so einen Freund, der trägt voller Stolz ein T-Shirt, auf dem steht, schön ist, was tschechisch ist. Und das Shirt, das steht auch für eine ziemlich weit verbreitete Haltung, auf jeden Fall unter vielen Ostdeutschen. Die Tschechen, die sind so nett, die sind so lustig, so bescheiden, die wissen zu leben. Das hat auch so einen gewissen Niedlichkeitsaspekt manchmal, so dieser Blick. Das kann einen bestimmt auch nerven, wenn man aus Tschechien kommt. Allerdings kann es einem vielleicht auch helfen, wenn man so Sympathievorschuss bekommt.
Ja, also man wird als Tscheche mit meinem Akzent, habe ich keine Probleme gehabt, also fällt eher positiv auf. Das hat mir eigentlich eher geholfen, hier reinzukommen. Und gleichzeitig habe ich auch zu dieser tschechischen Freundlichkeit, auch Abstand, weil das auch zum Teil auch albern ist. Also ich bin auch gern albern, aber ich diskutiere auch gerne und dieses Intellektuelle, dass man auch über Dinge diskutiert. Also die Tschechen, die reden gerne, aber diskutieren so, weiß ich nicht, in der Kneipe beim Bier wird nicht so anders gesprochen. So, es ist sozusagen, die Kultur ist anders, also volkstümlicher, so ein bisschen plebejischer. Gleichzeitig natürlich tolle Intellektuelle und Künstler und alles dabei. Aber sozusagen dieses Jugendleben, wie ich es in Prag hatte, war wirklich anders als hier durch diese deutsche Ernsthaftigkeit. Es war in den Leuten schon drin. Die wollten den Dingen auf den Grund gehen. Mhm. Der Tscheche macht das eher so intuitiv, lässt das so mitschwimmen. Der Deutsche will das benennen. Und das fand ich aber auch gut.
Wir reden gleich weiter. Jan Faktor, lassen Sie uns mal Ihre zweite Musik hören. Das ist ein Doghouse-Boogie von C6 Steve. Das ist, glaube ich, eine jüngere Entdeckung von Ihnen, oder?
Ja, ich verdanke sehr viel meiner Frau. Und meine Frau lief die Zeit. Und in der Zeit gab es eine wahnsinnig schöne Rezension über die, glaube ich, das ist das erste Album, das auch kam, mit einem Foto. Und sie meinte, das ist was für dich. Und es war genau richtig.
Dann hören wir das mal, den Doghouse Boogie. Doghouse Boogie von C6 Steve, mitgebracht von Jan Faktor, hier ins Gespräch auf RBB Kultur. Jan Faktor, der von Prag nach Berlin kam. Der Schriftsteller, Sie haben zu der Musik gesagt, dass Sie die Ihrer Frau im Prinzip zu verdanken haben, weil sie die auf einen Artikel aufmerksam gemacht hat über den Musiker. Die Frau, das ist Annette Simon, die Sie geheiratet haben, eine Tochter von Christa Wolf und Gerhard Wolf. Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass Sie über Ihre Prager Familie da Anschluss hatten als Jugendlicher an so die innersten Zirkel der Prager intellektuellen Szene. Und in Berlin sind Sie per Heirat wieder in den innersten Zirkel gekommen. Das geschickt gemacht, Herr Faktor.
Ja, das sind so die Zufälle. Ich habe viele gute Zufälle erlebt, aber diesen meinen eigentlich wichtigen Kontakt zu dieser Künstlerszene, der Jüngeren in Ostberlin, der kam ganz anders zustande. Nicht über die Eltern meiner Frau, aber natürlich die Kreise um Christa Wolf, Gerhard Wolf, kannte ich auch und hatte das Glück, dass Gerhard Wolf wirklich Entdeckertalent war für experimentelle Literatur. Das heißt, nicht nur, aber auch. Und der wurde dann auch mein Verleger, Herausgeber, erstmal bei Aufbau 89.
Das war so ganz am Ende der DDR, ja. Auch in meiner Erinnerung, also da war ich sehr jung, aber ich habe das so mitbekommen, dass so ganz am Ende der DDR wurden so ein paar Türen aufgemacht und dann durfte auch die inoffizielle Literatur des Prenzlauer Berges offiziell erscheinen, aber eben 89 ganz am Ende. Ne?
Ja, also die Texte, die dann erschienen sind, sind von 81 bis 83, das heißt, war eine Zeit, wo ich nicht publizieren wollte, nicht konnte und mein Publikum waren wirklich nur die Leute, die bei den Lesungen
in Wohnzimmern
oder bei der Kirche oder auf Grundstücken waren. Und dann war klar, wenn ich die mal publizieren sollte, dann eben ohne jegliche Eingriffe der Zensur und des Lektorats. Und das war dann Ende der 80er dann wirklich so weit. Also die wollten einfach, mussten auch sich öffnen, um nicht so einzutrocknen, weil da fehlte der Nachwuchs nicht da. Und da waren auch die anderen auch sofort bereit zu publizieren. Das heißt, ich war einer unter vielen dann.
Sie waren eben dabei zu sagen, welcher andere wichtige Kontakt da Ihnen in diese Szene hinein verholfen hat. Wer war das?
Auch Zufälle. Also ich war bei einer Lesung bei Gerd Poppe. Im Grunde war das ein politischer Treffpunkt auf seinem Grundstück in Woltersdorf. Robert Havemann kam, hatte einen Brief an Brezhnev mitgebracht und sollte man unterschreiben. Ich habe es damals nicht unterschrieben, weil ich auch unter Druck stand als Tscheche. Die haben mich echt mir gedroht, ist auch im Buch verarbeitet, mich auszuweisen. Also ich wollte diese politischen Dinge nicht mitmachen, aber habe da auch Lesungen mitbekommen. Das waren andere Autoren auch dort, haben gelesen. Und mit dabei war auch Ekkehard Maas, der in seiner Wohnung, wo schon Sascha Andersson nun sich angesiedelt hatte, auch Lesungen gemacht. Und
Sascha Andersson, von dem später bekannt wurde, dass er im Auftrag der Stasi.
Genau, also sozusagen in das Stasi-Nest bin ich dann reingerutscht, aber Ecke Maas, der Gastgeber, der eigentliche Organisator, Gastgeber und integrative Figur, war nicht dabei. Das war auch so ein wirklich geradliniger, toller Mensch, da konnte man sich sicher sein. Bei Andersson, der war sehr düster, da wusste man nicht so richtig, was dahinter steckt. Also nicht jetzt Stasi, aber der war mir einfach überhaupt nicht nah. Und auf dem Rückweg sagte Ecke Maas, bei mir gibt es im September eine Gruppenlesung, kannst du auch dazukommen, ohne zu wissen, ob das was taugt, was ich schreibe. Und so bin ich da reingekommen.
War das so ein Raum einer begrenzten Freiheit, diese Wohnung, diese Szene, diese Kontakte zu den anderen Künstlern?
Ja, sicher, ja. In Ostberlin, in der Provinz nicht. In Ostberlin konnte man sich relativ sicher sein, dass man nicht belangt wird und nicht polizeilich irgendwie unter Druck gesetzt wird. Das gab es punktuell nur. Also in Ostberlin war wirklich so eine Glocke. Nicht jetzt wegen Sascha unbedingt und nicht jetzt wegen der Stasi-Leute, die auch da waren, sondern Ostberlin an sich war relativ geschützt, dann der Korrespondenten und so weiter. Westberlin war einfach medial zu nah, denke ich. Und die hatten sowieso ihre Leute drin, die mussten nicht zuschlagen. Und das wäre in Prag nicht möglich. Also das war schon sozusagen ein Riesenschritt Richtung Freiheit. In Prag hätten die zusammengeschlagen, jüngere Leute sowieso. Das war viel brutaler. Das weiß man hier nicht.
Und als dann, ich glaube 1992 wurde bekannt, dass Sascha Andersson und auch andere diese Szene durchsetzt haben und alles weiter gemeldet haben an den Staatssicherheitsdienst. Als Sie das dann erfahren haben, was hat das bei Ihnen ausgelöst?
Ich habe sofort geglaubt. Manche haben das nicht geglaubt, sofort. Also diese ganze unklare, düstere um Andersson herum hat sich geklärt. Bei Schelinski auch seine Existenz wurde auch deutlich. Der wurde bezahlt natürlich. Aber ich bin stolz, im Trottel spielt es keine Rolle, weil wenn ich darüber schreiben würde, müsste ich diese ganzen Stasi-Sachen auch mit verarbeiten und das ist langweilig, das ist alles bekannt und das ist also nicht jetzt wegen der, natürlich hat das meine Biografie auch beschädigt. Damals, jetzt sehe ich das irgendwie auch ein bisschen entspannter, aber darüber zu schreiben wäre einfach völlig irgendwie belanglos für mich. Und das kommt im Buch nicht vor, muss man dazu sagen. Die politischen Kreise umso mehr. Und die Trotzkisten natürlich spielen eine große Rolle, die werden sich nicht freuen.
Wir haben ja jetzt 32 Jahre deutsche Wiedervereinigung und dieser bis heute laufende Prozess der deutsch-deutschen Annäherung und Entfremdung. Wie beobachten Sie den denn mit Ihrer tschechischen Geschichte? Eher so vom Spielfeldrand aus als nicht direkt Betroffener?
Jetzt muss ich Sie enttäuschen, ich will darüber nicht sprechen, weil das ist irgendwie diese Anmaßung der Schriftsteller, über politische Dinge zu urteilen, das mache ich einfach extrem ungern. Ich weiß doch nicht viel mehr als alle anderen. Ich lese Zeitungen ein bisschen, im Netz ein bisschen, aber eigentlich bin ich nicht gut genug informiert, um was wirklich Interessantes zu erzählen und was ich darüber denke. Oder das ist eigentlich uninteressant, denke ich. Vieles weiß ich nicht gut genug. Ich kann darüber kompetent nicht reden. Mein Fokus ist völlig woanders. Obwohl ich Nachrichten höre, ich bin einigermaßen gut informiert, aber das ist eigentlich diese dünne Schicht der Informiertheit, die alle haben. Ich habe nichts Besonderes zu erzählen, glaube ich.
Dann lassen Sie uns noch einmal zurückkommen auf Ihren Roman, denn da gibt es eine Ebene, über die wir noch nicht gesprochen haben, über die ich gerne noch mit Ihnen sprechen möchte. Der Roman hat sehr viel Überraschendes und das fängt schon an, wenn man den aufschlägt. Da sind die inneren Umschlagseiten sind schon voller kleiner Texte. Das sind lauter so fingierte Anregungen und Vorschläge zu Kritiken zu diesem Roman. Und einer dieser kleinen Texte, der bereitet einen auch schon vor auf das, was einem begegnet in diesem Roman, was sozusagen der ernste oder tragische Kern dieses Romans ist. Da steht nämlich der Text eben im Umschlag schon vorne, bezogen auf den Autor. Ist dieser Mensch noch zu retten? Kann es gut gehen, wenn einer ein höchst albernes Buch über den Tod seines eigenen Sohnes zusammenstoppelt? Das Antwortwort heißt eindeutig Nein. Haben Sie da reingeschrieben, vorne in Ihr Buch, der Erzähler, der Trottel, der verliert seinen Sohn. Der Sohn bringt sich um, als er Anfang 30 ist. Und das haben Sie selbst erleben müssen und Ihren Sohn so verloren. Warum wollten Sie einen Roman darüber schreiben, über diese Erfahrung?
Ich wollte das gar nicht. Das ist einfach passiert. Ich habe angefangen in Rheinsberg, mich also endlich entschlossen anzufangen. Und mir war klar, wenn ich etwas Neues zustande bringen sollte, diesen Tod kann ich nicht aussparen, werde ich nicht aussparen können. Das wird bestimmt irgendwie eine Rolle spielen, welche wusste ich nicht. Und bei dem schon ersten Entwurf des Anfangs rutschte mir der Tod sofort rein. Und zwar völlig ungeplant. Und dann wusste ich, das werde ich nochmal aufgreifen. Das kam dann auch wirklich spontan nach Gefühl. Jetzt ist wieder der kleine Kerl dran. Kindheit und dann auch die ersten Störungen. Und das ist im Grunde, die ganze Struktur war nicht geplant. Ich hatte keine Entwürfe der ganzen Struktur gemacht. Das ist sehr spontan, merkt man dem Text, glaube ich, an. Spontan, nach Gefühl, assoziativ, sprunghaft gewachsen, der Text. Und kurioserweise habe ich die Kapitelfolge, wie sie jetzt ist, so habe ich den Text auch geschrieben. Also das Chaotische ist echt, das ist nicht gemacht oder zusammengemischt. So ist das aufgebaut worden. Ich habe natürlich dann bereinigt und zusammen Bezüge auf Bezüge geachtet und viel gestrichen und geordnet. Aber die Reihenfolge und auch die Kapitel über den Sohn, die sind genau an der Stelle, wo ich sie auch geschrieben habe, in dem ersten Durchgang.
Es gibt auch ganz am Anfang des Romans gibt's eine Danksagung. Da haben Sie geschrieben, mit Dank an Sebastian Gugolz, das ist ein Berliner Verleger, mit Dank an Sebastian Gugolz und an meine Frau, die dieses Buch lieber nicht lesen sollte. Ihre Frau hat eben auch ihren Sohn verloren, wie Sie. Hat sie sich daran gehalten und das Buch nicht gelesen?
Sie konnte das nicht lesen. Das war wirklich, sonst war sie immer die Erste, die auch durchgehend die Kapitelweise, ja, alles bekommen hat und auch korrigiert hat. Früher konnte ich noch nicht so gut Deutsch. Und diesmal hat sie gesagt, ich kann das nicht lesen. Also dieser alberne Ton brachte sie nicht zusammen mit dieser Sache, die immer drunter liegt in dem Buch. Und dass ich das dann so reingeschrieben habe, ist natürlich ganz schöne Frechheit und macht auch neugierig. Was ist das für eine Ehe, nicht wahr? Und meine Frau hat es tatsächlich, also mir vertraut, dass ich da irgendwie keine Gefühlsverbrechen verübe und habe das Buch wirklich gelesen, als es gebunden, als Signalexemplar aus Köln angekommen ist und dann auch mit zwiespältigen Gefühlen.
Und was sagt man sonst? Also ich nehme an, dass dann auch andere aus Ihrer Familie das Buch gelesen haben. Was sagt man sonst in Ihrer Familie über diesen Roman?
Es kommt nicht so gut an. Also jetzt sozusagen zwiespältig. Also es gibt ein paar Probleme. Das kann ich jetzt nicht alles beschreiben. Weil manche Dinge kommen da einfach nicht vor, weil die dramaturgisch überhaupt nicht reingepasst hätten. Das heißt, es ist für manche aus der Familie unbefriedigend. So.
Was sich durch das ganze Buch zieht, um noch ein, also das Buch das haben Sie auch selber gerade angedeutet, wechselt die Ebenen immer wieder, auch die Tonlagen, das Ernste und das Alberne steht da nebeneinander. Was sich durch das ganze Buch zieht, sind Zitate aus Texten einer nicht unumstrittenen deutschen Band. Das ist, also die Band hat wahnsinnig viele Fans in Deutschland, weltweit. Es gibt auch viele, gerade in der Kulturszene, die ganz furchtbar finden, diese Band, und sagen, das ist ja furchtbar, was die von sich geben. Die Band Rammstein nämlich. Warum spielt die denn so eine große Rolle für dieses Buch?
Ja, das verdanke ich auch wieder meiner Frau. Und zwar, wir hatten am 30. Dezember 2018, also nach meinem Stipendium in Rheinsberg, wo ich schon 20, 30, 40, 50 Seiten des Romans fertig, also geschrieben habe, haben wir gefeiert, und am Silvesterabend sind wir haben das sein lassen und sind zu Hause geblieben und in Dreisat laufen, wissen Sie vielleicht, ganzen Tag bis in die Nacht Konzerte, also voller Länge hintereinander weg. Also viele Sachen, die ich überhaupt nicht brauche und nicht hören würde, und plötzlich kam Rammstein und ich wusste über die Band und habe ein bisschen was mitbekommen, aber nie so richtig intensiv und war nicht so elektrisiert. Und jetzt, dort wurde vollständig das Pariser Konzert von denen filmisch unglaublich beeindruckend aufgenommen und zusammengeschnitten mit unglaublicher Dynamik, und das ist eine der besten Konzerte, die gegeben haben, glaube ich, mit viel Aufwand, viel Feuer und noch nicht so gigantisch wie heute, wo das alles, die machen alles richtig. Aber das war einfach, das war ein Schock für mich. Und dann ging es los. Und der Vorteil war, dass ich nicht wie andere Fans auf die Rammstein-CDs, Alben immer jahrelang warten musste. Ich konnte alle 7, waren das damals, hintereinander hören. Das heißt, dieser Schub, dieser Schock, der musikalisch, textlich, auch optisch, ich habe mir die ganzen DVDs natürlich auch besorgt, habe ich hintereinander, das war überwältigend, deswegen rutschte da beim Schreiben, habe weitergearbeitet, nicht nur Rammstein gehört, sondern auch gearbeitet, rutschen da so Textfragmente mit rein, aber im Grunde war das Rammstein immer im Hinterkopf. Ich habe 2 Jahre lang nichts anderes gehört, glaube ich, als Rammstein.
Damit dürften Sie in Literaturkreisen relativ einsam dastehen.
Sehr einsam.
Darauf gab es wahrscheinlich auch befremdete Reaktionen auf die Rammstein-Ebene in Ihrem Roman.
Darüber reden die nicht, weil das im Grunde ist es dort so verarbeitet, dass die eigentliche Theorie über Phänomen Rammstein von Professor Ramm kommt, nicht von mir. Man kann nicht immer sagen, das ist Professor Ramm, das bin ich, nicht ich.
Wir hören auch gleich ein Stück von Rammstein. Die stehen ja für eine sogenannte neue deutsche Härte. Wir haben uns mal auf ein sanfteres Stück von Rammstein geeinigt. Unsere Zeit ist leider vorbei. Jan Faktor war bei uns mit seinem Roman Trottel. Der neue Roman ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Da ist auch der Roman, der Vorgänger mit dem langen Titel Georg Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack Bimbams von Prag, auch erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich danke Ihnen sehr für diese Stunde, Herr Faktor.
Danke auch für die Einladung, für die gute Atmosphäre und für die guten Fragen.
Gern geschehen. Frank Meyer ist mein Name. Schön, dass Sie zugehört haben. Unsere Gespräche gibt es auch online auf rbbkultur.de. Und jetzt hören wir Rammstein mit dem sanften Amour.
Am Ende.